Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Und wir wollen uns gleich dem Wort Gottes zuwenden, das wir in 1. Thessalonicher 4, Vers 1 bis 8 finden. Steht doch gern mit mir zum Lesen dieses Textes auf und lasst ihn auf euer Herz wirken. Das ist jetzt ein sehr wichtiger Teil des Gottesdienstes, dass nämlich der lebendige Gott durch sein Wort zu uns spricht. 1. Thessalonicher 4, Vers 1 bis 8. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu sich zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Dass auch niemand zu weit gehe und seinem Bruder in dieser Angelegenheit übervorteile. Denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Amen. Amen. Eben noch in Kapitel 3 schreibt Paulus der jungen Thessalonicher Gemeinde, wie sehr er sie liebt, wie dankbar er für ihren vorbildlichen Glauben ist und wie sehr er sich danach sehnt, sie auch als ihr Gemeindegründer wieder von Angesicht zu sehen. Aber schon im nächsten Kapitel schlägt der Apostel einen ganz anderen Ton an. Er ermahnt sie. Eben noch, ich liebe euch, ihr seid wunderbar, euer Glaube ist vorbildlich. Ich habe Verlangen, euch zu sehen als die meinen. Und jetzt wird auf einmal der Schalter umgelegt und er sagt, weiter nun, ihr Brüder. Bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus. Also wenn heute nun eine Ermahnung kommt, die schöne, liebevolle Predigt hat Christian letzten Sonntag gehalten. Heute kommt die ermahnende Predigt. Wir haben ja miteinander vereinbart, dass wir uns immer schön an die biblischen Textvorgaben halten. Also, wir ermahnen euch nun in dem Herrn Jesus, dass ihr darin zunehmt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Der Apostel ermahnt die jungen Gläubigen zu erkennen, dass der Evangeliumsglaube nicht einfach nur eine Theologie ist, abstrakt, ein Gedankensystem oder nur eine Weltanschauung, sondern Der Glaube an Jesus Christus, er besteht darin, dass er einen völlig anderen Lebensstil mit sich bringt. Christen leben anders als die Heiden. Das ist eigentlich zusammengefasst die Botschaft dieser 8 Verse. Christen richten ihr Leben nicht danach aus, was die Gesellschaft erwartet, was die Familie erwartet, sondern danach, wie es Gott gefällt. Die jungen Thessalonicher Christen sollten dringend weiter lernen, wie sie im Glauben leben und Gott gefallen sollten. Und dann erklärt Paulus ihnen, was diese andere Lebensführung grundsätzlich bedeutet. Und er bringt dieses Stichwort Heiligung hinein. Heiligung, das ist der Name für die ganz andere Lebensweise eines Christen. Und deshalb heißt es, dass die Kernaussage, wie ich finde, in diesem Abschnitt, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Christen lieben es zu fragen, Pastor, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und manchmal ging es sogar so weit, dass wir gefragt wurden, ob wir denn nicht eine Offenbarung haben, ob die oder jene Frau oder die oder jener Mann nicht eventuell der künftige Lebenspartner wird. Was ist der Wille Gottes? Soll ich die Frau heiraten? Was ist Gottes Plan für mein Leben? Welcher Ehepartner, welcher Beruf? Soll ich Missionar werden? In welcher Stadt soll ich leben? Welcher Gemeinde soll ich mich anschließen? Überhaupt, was hat Gott in meinem Leben vor? Wir beschäftigen uns bei der Frage, was ist der Wille Gottes für mein Leben, mit unseren Lebensrichtungen und Lebensentwürfen und Fragen, wie geht es praktisch weiter? Aber Paulus spricht davon überhaupt nicht. Er gibt klipp und klar Antwort, was der große, alles entscheidende Wille Gottes für dein Leben ist, dem alles andere untergeordnet ist. Und von dem sich auch alles andere ableitet. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Deine Heiligung, das ist der große und gewaltige Plan für dein Leben. Das Hauptziel deines Seins ist aus Gottes Sicht nicht die Ehe, nicht Familie, nicht Kinder, nicht ein gelingendes Leben, nicht Karriere. Gottes Hauptziel ist auch nicht eine große Berufung zum Dienst im Reich Gottes. Sein Hauptziel mit dir ist, dass du dem Wesen deines Gottes immer ähnlicher wirst. Das ist Gottes Ziel mit uns. Paulus fasst es in Römer 8, 28 bis 29 fantastisch zusammen. Da schreibt er, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Hörst du? Die hat er auch vorherbestimmt. Wozu denn? Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist die gewaltige Bestimmung für dein Leben als Christ. Dazu hat Gott dich vor Grundlegung der Welt aus ersehen. dem Ebenbild des Sohnes Gottes gleichgestaltet zu werden. Vor diesem Hintergrund läuft dein gesamtes Leben ab. Alles, was in deinem Leben geschieht, alles, hörst du, was in deinem Leben geschieht, hat nur eine einzige Endbestimmung. Es soll dazu dienen, dass du geheiligt und Jesus ähnlicher wirst. Oft fragen Christen, warum bin ich krank geworden? Warum ist meine Ehe zerbrochen? Warum hat Gott das zugelassen? Immer und immer, ohne Ausnahme, heißt es, für Kinder Gottes ist die letztgültige Antwort, weil du dem Ebenbild Gottes gleichgestaltet werden sollst. Alles, was in deinem Leben geschieht, hinein bis ins Detail, auch wenn jemand dir ganz aggressiv die Vorfahrt nimmt, auch das ist für dich zum Besten. Alles, was in deinem Leben vorkommt, kommt deshalb vor, weil es ein Mittel Gottes ist, Jesus ähnlicher zu werden. Unglaublich. Und deswegen ab heute ärgern wir uns über nichts mehr. Es gibt in unserem Leben nichts, was uns nicht zum guten Ding dient. Alle Dinge dienen uns zum Besten, zu einem Gott wohlgefälligen Leben. Deshalb der Satz an die Thessalonicher: Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Was bedeutet nun Heiligung? Sie bedeutet, wie wir gerade gesehen haben, in die vollkommene Wesensart Gottes hineinzuwachsen. Und dabei helfen uns die Gebote. Weshalb Paulus den Thessalonichern weiter schreibt in Vers 2, denn ihr wisst, ihr habt es im Bibeltext vor euch auf dem Schoß, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn. Und der sagt, der Herr, wer mich liebt, hält meine Gebote. Warum die Gebote? Weil sie ein Spiegel des Charakters Gottes sind. Darum sagt Paulus, das Gesetz ist heilig, es ist geistlich und es ist gut. Es zeigt die Natur Gottes. Und wer es schafft, alle seine Gebote zu halten, der ist heilig. Wie auch Gott heilig ist. Aber wir wissen alle, das schafft kein Mensch aus sich heraus. Einer hat es geschafft. Der Mensch Jesus Christus, der Sohn Gottes, er erfüllte in vollem Gehorsam das Gesetz seines himmlischen Vaters. Und in diesem Christus hat uns Gott einen Weg in Richtung Vollkommenheit gezeigt. In Jesus. Hört mal, wir lesen die Gebote, gut so. Aber wenn du den Heiland kennst, dann arbeitest du dich nicht an den Buchstaben der Gebote verzweifelt ab, sondern du blickst auf den, der alles schon erfüllt hat, auf Jesus Christus. Unser Gebot besteht schließlich nicht mehr in toten Buchstaben und in steinernen Tafeln, sondern unser Gebot besteht in einer heiligen Person. Jesus Christus. Und du schaust ihn an, wie er gelebt hat. Und je konsequenter wir täglich im Aufblick zu Jesus leben, desto mehr werden wir verwandelt, desto reiner, heiliger und ähnlicher werden wir Jesus. Und das geschieht durch den in uns wohnenden Heiligen Geist. Heiligung also bedeutet, die Gebote Gottes zu lieben und ihnen durch die innige Gemeinschaft mit Christus Jesus immer mehr zu entsprechen. Habt ihr das verstanden? Heiligung ist ein göttlicher Umwandlungsprozess. Wir jagen ihr nach, wie Paulus den Philippern schreibt, während der Heilige Geist in Jesus Christus an deinem Herzen und an deinem Wesen arbeitet, sodass du dem Ziel immer näher kommst, zu sein wie Jesus. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Nun nimmt der Apostel Paulus, nachdem er das so sehr komprimiert erklärt hat, nimmt er einen besonderen Aspekt dieser Heiligung heraus. Anhand der 10 Gebote können wir sehr gut sehen, welche Aspekte der Heiligung es gibt, zum Beispiel Vater und Mutter ehren und somit lernen, respektvoll mit den Eltern, Lehrern, Ausbildern, Vorgesetzten und auch den Obrigkeiten und geistlichen Leitern umzugehen. Oder auch, du sollst nicht begehren alles, was dein Nächster hat. Dieser Aspekt der Heiligung lehrt, dass wir nicht habsüchtig sein sollen, nicht neidisch oder geizig. Oder ein weiterer Aspekt, du sollst kein Falschzeugnis reden. Hier bedeutet Heiligung, aufrichtig zu sein, ehrlich zu sein, kein Heuchler zu sein, lauter. Und hier bei den Thessalonichern spricht Paulus nun noch einen anderen Aspekt der Heiligung an, und der lautet in Vers 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Das ist jetzt sein Thema. Das bezieht sich auf das Gebot der Bibel, du sollst nicht Ehe brechen. Hier ist, wie wir gleich sehen werden, nicht nur der Seitensprung in der Ehe gemeint, sondern das gesamte Feld der sexuellen Unreinheit. Paulus nennt diesen gesamten Komplex Unzucht. Warum breitet er diesen Bereich der Heiligung hier über mehrere Verse so aus? Das liegt daran, dass die Thessalonicher ähnlich wie wir heute auch in einer verrückten Zeit sexueller Unmoral leben. Noch in den 60ern, den Jahren des Wirtschaftswunders in Deutschland, als meine Frau und ich uns verheirateten, war nicht nur für die Kirche, sondern auch für die Standesämter selbstverständlich. Es gibt 2 Geschlechter und eine Ehe war die, die aus einem Mann und einer Frau bestand. Frag mal einen Standesbeamten vor 50 Jahren. Ich bin inzwischen 80 Jahre alt. Ich frage mich wirklich, ich habe ja die Phasen der Nachkriegszeit erlebt und auch die Jahre, bevor diese sexuelle Revolution uns erlösen sollte. Ich kann nicht empfinden, dass die Menschen heute glücklicher sind. Ich kann nicht sehen, dass die Gesellschaft heute so froh und befreit ist. Ich kann überhaupt nicht sehen, dass es ihr gut geht. Sie sind alle verrückt geworden. Sie streiten sich, sie sind zerrüttet, die Gesellschaft gespalten. Sie bekämpfen sich, sie schlagen sich, sie tun sich Gewalt an, auf den Straßen, überall. So. Wir waren jetzt schlauer. Wir sehen es heute anders. Ja, bitte. ich empfinde, wir leben heute in einer unglücklicheren Welt als in der Zeit, als man den ethischen Vorgaben der Heiligen Schrift noch näher war. In der damaligen griechischen, römisch-orthodoxen Kultur war wild ausgelebte Sexualität normal. Besonders in den höheren Schichten hatten die Männer zwar eine Ehefrau, die war aber mehr für den Haushalt und für die Kinder zuständig. Für das sexuelle Vergnügen hatten sie sogenannte Konkubinen. Meist die bediensteten Frauen oder auch junge Männer im Haus. Das war damals voll akzeptiert. Die jüdischen Rabbis, so erzählt die Geschichte, die in den Synagogen der griechisch-römischen Provinzen arbeiteten, sagten, dass es unter den Heiden keine Jungfrau gegeben haben soll, es sei denn, sie war noch unter 3 Jahre alt. Ja, ich habe die Fußnote hier in meine Predigt eingegeben, woher ich das habe. Das war die Welt der Thessalonicher, aus der heraus sie nun zum Glauben an Jesus gekommen waren. Das muss man sich vorstellen. Und was jetzt? Das war die äußerst wichtige Frage und so auch für die Menschen aus unserer Zeit, denen schon in der Kita beigebracht wird, dass es keinerlei Normen mehr gibt, sondern sexuelle Vielfalt sei das Maß aller Dinge. Wenn solche Menschen nun auf die Bibel treffen, wenn sie Jesus und seinem Evangelium plötzlich begegnen, wie soll es dann weitergehen? Weil sie das wissen müssen, schreibt Paulus unsere heutige Passage. Und er sagt als erstes, wenn ihr euch einem Leben der Heiligung hingeben wollt, dann enthaltet euch dieser Unzucht. Er spricht nicht von speziellen sexuellen Sünden, die er vielleicht besonders skandalisiert. Das machen wir oft so. Bestimmte Sünden, das sind diese Stigmasünden. Und die anderen normaleren Sünden, die sind dann nicht so schlimm. Das macht Paulus nicht. Er skandalisiert keine der Sünden, sondern sie sind alle gleich ein Skandal. Sondern er spricht ohne Unterschied von allen Sünden auf dem geschlechtlichen Gebiet. Ich habe bei GBT heißt das. Ich bin da unterwegs, aber ich vergesse immer diesen Namen. ChatGPT, künstliche Intelligenz, sagen wir mal. Ich habe da bei Microsoft also die Frage eingegeben. Hört mal, ich habe einfach mal so. Was versteht die Bibel unter Unzucht? Habe ich da diesen elektronischen Typen gefragt. Was versteht die Bibel unter Unzucht? Und da habe ich also einen staunenswerten Extrakt aus der Bibel bekommen. Dies hier habe ich gefunden. Die Bibel, das radelt dann so runter und schreibt dir das dann also auf. Muss man probieren, das ist hochinteressant. Ja. Die Bibel versteht unter Unzucht verschiedene sexuelle Handlungen, die im Alten und Neuen Testament verurteilt werden. Hier sind einige Beispiele, so ChatGPT. Im Alten Testament gehört dazu, mit Angabe von Bibelstellen, hoi du, Ehebruch, Begehren nach der Frau eines anderen, Sex mit Tieren, Sex mit einer Frau während ihrer Periode, homosexuelle Beziehungen, Hurerei, unzüchtiges Verhalten in der Öffentlichkeit, Sex mit Familienangehörigen, Geschwistern, Stiefgeschwistern. Im Neuen Testament sexuelle Beziehungen vor oder außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau, Begehren einer anderen Frau, Pädophilie, sexueller Missbrauch von Kindern. Und der Schlusssatz lautet: Die Bibel betont die Bedeutung der ehelichen Treue und verurteilt sexuelle Unmoral. Mensch, Bill Gates, Microsoft, ich habe ja gestaunt. Und der Schlusssatz lautet: Es ist wichtig, die von Gott gegebenen Grenzen zu respektieren. Ich lobe mir so einen Computer, nicht wahr? Ja, das könnt ihr mal sehen. Also besser hätte ich das gar nicht ausarbeiten können. Hätte man das gar nicht rausfinden. Paulus benutzt für Unzucht das griechische Wort Porneia und bezeichnet damit alle sexuellen Aktivitäten, die außerhalb einer zwischen einem Mann und einer Frau geschlossenen Ehe stattfinden, als Unzucht. Deshalb schreibt er noch in Vers 7, habt ihr ja mit mir gelesen, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Gott hat uns aus dem System dieser Weltzeit herausgerufen, um in Gemeinschaft mit Christus zu leben, liebe Gemeinde, in Reinheit und in Heiligkeit. Wir sind zu einem gottseligen Leben berufen worden. Ja, und nun ärgert euch nicht über Paulus. Jetzt geht er ins Detail. Jetzt geht ans Eingemachte. Er schreibt in Vers 4 und 5, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Ja, ich habe gedacht, als ich nun weiter da reinsteigen sollte, das ist alles, wir müssen ehrlich sein. Paulus nimmt nicht nur die frisch bekehrten Thessalonicher ins Fadenkreuz, wie ich finde, und deshalb ist es für uns alle aufgeschrieben, sondern uns alle, die wir heiraten wollen, und die wir auch schon verheiratet sind. Wie gehst du, das ist eigentlich die Kernfrage, wie gehst du mit deiner Freundin, mit deiner Verlobten oder auch mit deiner Ehefrau um? Und umgekehrt auch. Mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, formuliert Paulus, die Gott nicht kennen, oder in Heiligkeit und Ehrbarkeit. Muss deine Frau wie bei Heiden manchmal zuerst einen Pornofilm mit dir anschauen oder dankt ihr vor dem Beischlaf lieber eurem Herrn für das Geschenk der Sexualität und freut euch an der Reinheit und Lauterkeit eurer Liebe? Anders als die Welt haben Christen ihren sexuellen Appetit unter Kontrolle. Die Welt sagt, du musst dich ausleben. Du musst dir alles erlauben. Tu, worauf du Lust hast. Mach, was dir Spaß bringt. Es gibt keine Regeln, keine Zügel. Aber Christen leben in ehelicher Treue. Und auch dort durch die Kraft des Heiligen Geistes mit Disziplin und Selbstbeherrschung als eine Frucht des Heiligen Geistes. Denn der Heilige Geist wohnt in deinem Herzen. Hört mal, wie Petrus das formuliert. 1. Petrus 3,7. Ihr Männer sollt gleichermaßen rücksichtsvoll mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß umgehen und ihr Ehre erweisen. Und ihr Ehre erweisen. Sie nicht erniedrigen. weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, liebe Brüder, ihr lieben jungen Leute, ihr lieben Eheleute in der Mitte eures Lebens und auch wir Senioren. Unreine Sexualität in der Ehe kann zur Verhinderung unserer Gebete führen. Willst du einen offenen Himmel haben, dann halte dein Ehebett sauber. Wir haben es in der Seelsorge oft erleben müssen, dass Christen, die anfingen in Sachen Sexualität, die Ordnungen Gottes locker zu nehmen und sie allmählich aufzulösen in ihrem Leben. Und sie kamen dann eines Tages zu uns, jung oder auch schon älter, und sagten: Pastor, ich habe eine Glaubenskrise. Und ich frage mich, ob es Gott überhaupt noch gibt. Und dann sollte ich Seelsorge machen. Wenn bisher treue Christen plötzlich so reden, dann haben wir sie manchmal gefragt, ob sie möglicherweise mit ihrer Freundin schlafen. Sie waren über die Treffsicherheit dann so erschrocken, dass sie uns wie ein Geist angesehen haben. Denn, liebe Freunde, es gibt einen grundsätzlichen Zusammenhang zwischen geistlichen Krisen und sexueller Unmoral. Wenn du eine Glaubenskrise in deinem Leben heraufbeschwören willst, dann fange an, sexuelle Unreinheit auf die leichte Schulter zu nehmen. Wir können diese Sünden nicht in unserem Leben dulden und zugleich meinen, wir können weiter in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott leben und Glaubenshelden sein. Wenn Israel sich den Götzen der Heiden zugewandt hatte, nannte Gott diese Untreue zu ihm Ehebruch. Geistlichen Ehebruch. Und das hat einen Grund. Weil in den religiösen Ritualen der Heiden, wie zum Beispiel in der Baalsanbetung, immer auch Prostitution dazu gehörte. Du musstest zu den Tempelprostituierten gehen und dich an sexuellen Riten beteiligen, wenn du an ihrer religiösen Anbetung teilnehmen wolltest. Daraus lernen wir, dass es eine fundamentale Verbindung gibt zwischen körperlichem und geistlichem Ehebruch. Fange an, ein lockeres Sexualverhalten an den Tag zu legen, dann hast du wenig später ein handfestes geistliches Problem. Und dein Leben geht runter wie Notsparen. Der Heilige Geist ist betrübt und zieht sich von dir zurück. Die Heilsfreude schwindet und du fragst mit der Schlange: Sollte Gott gesagt haben? Und alles kommt ins Rutschen. Vielleicht sind Menschen hier, in deren Leben sich das gerade so ereignet. Ich lade euch ein, hört noch einen kleinen Moment weiter. Willst du als Christ ein unglücklicher Mensch werden? Willst du deinen inneren Frieden zerstören? Dann fange an, dich mit dem Lebensstil der Welt zu verbrüdern. Aber Paulus sagt: Liebe Thessalonicher, ich weiß, wo ihr herkommt, wie verschmutzt eure Seele war, wie viele Narben die Schande in eurem Leben hinterlassen hat. Aber jetzt sage ich euch, der Wille Gottes in eurem Leben ist eure Heiligung. Gott möge uns helfen. Aber mehr noch, du wirst nicht nur dich, sondern auch deine Ehe und deine Familie zerstören. und sogar auch deine Gemeinde schwer belasten. Höre, was Paulus schreibt in Vers 6, ihr habt es, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt, denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Der Apostel erinnert daran, dass sexuelle Sünden nicht bei dem Betreffenden allein bleiben. Sie hat auch böse Auswirkungen auf deine Mitmenschen, auf deine Kinder, auf deinen Ehepartner, selbstverständlich, auf deine Ehe, auf deine Freundschaft, auf die Großeltern, auf die Brüder der Familie, auf die Gemeinde. Dein Verhalten hat Auswirkungen auf die Gemeinde, ist eine große Belastung. Er hat eine Antwort auf diese Grenzüberschreitungen, der Apostel. Er sagt, Gott ist der Rächer aller dieser Dinge. Wir wollen uns nicht einbilden, dass der Ausbruch ohne Konsequenzen bleibt, denn Gott ist gerecht und behandelt jeden nach seinen Werken. Aus Gottes Sicht ist dir so keine Zukunft verheißen. Lass dir das zu Herzen gehen. Und wenn es so sein sollte, dass du in deinem Innern sagst, Pastor, ich habe alles gehört, was du gesagt hast. Ich habe auch verstanden, was Paulus gemeint hat. Ja, es ist Gottes Wort. Aber ich bin dem nicht gerecht geworden. Ich bin gefallen und lebe in der Gefallenheit, heimlich vielleicht. Dann sage ich dir, und das ist der Grund, weshalb Gott uns sonntags zusammenruft. Es ist die Liebe Gottes. Ein solcher Gottesdienst ist Liebe von Gott. Und wir kommen hier zusammen und keiner nimmt den ersten Stein und wirft auf den anderen, sondern wir stehen alle vor dem Herrn. Und er lädt uns ein, durch seine ewige Gnade, durch seine unbeschreibliche Barmherzigkeit. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch wieder erquicken. Gottes Geist wirkt an euren Herzen. Bei der Vorbereitung spürte ich, wie Gott auch mein Herz unter seine Kontrolle nahm. Wir stehen vor dem Herrn. Und wenn wir gesündigt haben, dann weise ich dich auf die Herrlichkeit des Evangeliums hin. Jesus lehrt uns die Geschichte des verlorenen Sohnes. Er war in die Welt gegangen und hatte das Leben genossen, bis alles verprasst war. Bis er erkannte, dass alle seine Lüste und Freuden nichts anderes als elende Linsensuppen waren. Einen kleinen Augenblick gaben sie Spaß, aber sie hinterließen Abhängigkeit, Sklaverei und großes Unglück. Der verlorene Sohn landete an den Schweinetrögen und aß, was die Schweine fraßen. Und sein Leben hat er so erniedrigt. Schlag wie er heute an deine Brust und sag, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Deshalb schau dir die Schlussverse unseres Textes an, Vers 8. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott. Der doch, hör mal jetzt, das Schlusswort von Paulus hierzu, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Du bist in diesem Kampf nicht hoffnungslos und auch nicht kraftlos. dein Fleisch, ja, das ist schwach. Aber dein Geist, deine Seele ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wenn du den Ruf dieses Textes zur Reinheit und Heiligkeit nicht verwirfst, sondern zu deinem himmlischen Vater heimkehrst, dann soll auch der Heilige Geist in dir wieder lebendig sein und wohnen, durch den du für immer zur Ehre Gottes leben kannst. Das Wunderbare ist, wie wir eingangs schon sagten, wir sind nicht auf Steintafeln geworfen. Wir kämpfen nicht mit toten Buchstaben des Gesetzes. Dann wären wir verloren, obwohl das Gesetz gilt. Aber unsere Hoffnung besteht in Jesus Christus, der alles besiegt hat, was wir verbeutelt haben. Jesus ist deine Kraft. Blicke auf ihn. Suche ihn. Bitte rufe um Verzeihung. Gott sei mir Sünder gnädig. Und er erfüllt dich mit seinem Heiligen Geist. Und es geht weiter mit dem großartigen Wort. Der Wille Gottes für dein Leben ist deine und meine Heiligung. In Jesu Namen. Amen.